Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Wenn es einen Namen gibt für Völkermord, für Folter, Menschenversuche, für eine brutale Vernichtungsmaschinerie, dann ist das der Name Auschwitz. Über 1 Million Männer, Frauen, Kinder wurden hier brutalst ermordet. Vor 75 Jahren wurde Auschwitz befreit und es ist mir eine große Ehre, heute bei Esther Bejarano zu Gast zu sein, die Auschwitz überlebt hat, weil sie nicht so gut zu Fuß ist. Sind wir heute bei ihrem Wohnzimmer eingeladen. Ich bedanke mich dafür herzlich und freue mich sehr, dass Sie zugesagt haben.
Mache ich gerne.
Frau Bejarano, wir haben vor 7 Jahren schon mal miteinander gesprochen. Da war die politische Landschaft in Deutschland noch mal eine andere. Da sprechen wir später noch mal drüber. Ich kann mich aber vor allen Dingen daran erinnern, dass Sie mit zarten 87 damals noch mal drüber nachgedacht haben, sich ein Auto zu kaufen. Haben Sie es gemacht damals?
Allerdings, ja.
Aber jetzt mit 95 fahren Sie nicht mehr?
Nein.
Was Sie aber noch machen, Sie treten mit der Microphone-Mafia auf, ja. Mit der Hip-Hop-Gruppe Microphone-Mafia. Ja. Wie viele Auftritte haben Sie im Jahr?
100.
100 Auftritte?
Ja, ungefähr.
Sie sind damit mit 95 die älteste Rapperin Deutschlands, kann man sagen.
Ja. Sowas gibt's nicht nochmal.
Und Sie gehen noch an Schulen, ja, um mit Schülern darüber zu sprechen, was damals passiert ist im Dritten Reich. Wie reagieren die Schüler auf Sie, wenn Sie an die Schulen kommen?
Also die Schüler reagieren sehr, sehr gut. Es ist, also eigentlich kann ich sagen, noch nie vorgekommen, dass irgendjemand gemeutert hätte oder irgendeiner von den Schülern gesagt hätte, wir wollen das jetzt nicht mehr hören. Wir haben ja damit eigentlich gar nichts zu tun. Und ich sage immer den Schülern am Anfang, ihr habt keine Schuld daran, was damals geschah. Aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr über diese Geschichte, die es damals leider gab, nicht Bescheid wissen wollt. Ihr müsst alles wissen, was damals geschah. Denn wenn ihr das nicht wisst und wir so eine Situation haben und sich der Faschismus wieder stark machen will, dann muss man etwas dagegen tun, damit so etwas nicht nochmal wiederholt werden kann.
Was stellen die Schüler Ihnen für Fragen?
Ganz allgemeine Fragen natürlich, wie ich das überlebt habe, wie der Tagesablauf in Auschwitz war, was man zu essen bekommen hat und so weiter. Eben alles Sachen, die Schüler wissen wollen, wie schlimm das damals war.
Aber dass ein Schüler Auschwitz geleugnet hat, das haben Sie noch nicht erlebt?
Nein. Ich habe einmal erlebt, dass ein ausländischer Schüler, also ein Palästinenser, hat zu der Lehrerin gesagt, wenn die Frau Bejarano kommt, das ist eine Jüdin, das kann ich einfach nicht akzeptieren. Dann müssen Sie sie ausladen. Da hat die Lehrerin gesagt, ich kann nicht die Frau Bejarano ausladen. Sie ist eine Zeitzeugin. Aber wenn du nicht dabei sein willst, dann kannst du in dieser Stunde wegbleiben.
Ist er gekommen, der Schüler?
Der Schüler ist dort geblieben. Und durch unsere Unterhaltung, die ich dann mit den Schülern hatte hinterher, da erzähle ich ja auch manchmal über Israel, weil ich habe ja später in Israel gelebt, warum ich aus Israel wieder weggegangen bin und warum ich ausgerechnet nach Deutschland gekommen bin, wo ich ja vorher so viel erlebt habe, wo meine Eltern ermordet wurden und wo meine Schwester ermordet wurde. Das erzähle ich dann alles den Schülern und er hat das mitgekriegt. Und dann war alles zu Ende und ich habe dann im Foyer gesessen und habe gewartet, dass man mich abholt wieder und nach Hause bringt. Und da kam dieser Schüler und hat gesagt, Frau Bejarano, Sie haben doch sicher Hunger oder Durst. Ich möchte Ihnen etwas zu essen bringen oder zu trinken. Dann ist diese Lehrerin zu mir gekommen und hat gesagt, Frau Bejarano, da haben Sie aber was bewirkt.
Als Sie am 20. April 1943 nach Auschwitz deportiert wurden, da waren Sie 18 Jahre alt, hatten Sie im Entferntesten eine Idee, wo man Sie hinbringen würde?
Wir wussten, dass es Auschwitz gibt. Und wir wussten, dass Auschwitz ein Konzentrationslager ist. Aber wir wussten nicht, dass es ein Vernichtungslager ist. Wir haben auch nicht gewusst, dass man uns nach Auschwitz bringt, sondern wir sind im Viehwaggon von Berlin aus auf Transport gegangen, so hat man das damals genannt. Und wir waren tagelang unterwegs. Kein Mensch hat gewusst, wohin bringt man uns.
Wann haben Sie gemerkt, was in Auschwitz los ist, dass es ein Vernichtungslager ist?
Das war so, dass wir angekommen sind dort und da gab es die sogenannte jüdische Rampe. Und dann haben da drei Männer gestanden, die zivil angezogen waren, also keine SS-Kleidung. Und wir haben gedacht, dass wir jetzt in ein anderes Arbeitslager kommen. Dann haben diese drei Männer uns gesagt, so, jetzt kommt mal raus aus diesem Zug. Alle diejenigen, die nicht laufen können, die krank sind, Frauen über 45 Jahren, Frauen, die schwanger sind oder Frauen mit kleinen Kindern, die sollen alle auf die Lastautos steigen. Die werden in das Arbeitslager gefahren. Da haben wir gedacht, na, so schlimm kann das ja nicht sein. Wenn da schwache Leute, die nicht laufen können und so, wenn die ins Lager gefahren werden, dann kann ja das nicht so schlimm sein. Erst später, als wir schon in Auschwitz waren, fingen die SS-Leute, die dort gestanden haben und uns sozusagen begrüßt haben, die haben gesagt, so, ihr Saujuden, jetzt werden wir euch mal zeigen, was Arbeiten heißt. Ganz brutal, ja, mussten wir also in einen großen Raum. Dann hat man uns, mussten wir uns ausziehen. Und das war also, diese ganzen Prozeduren brauche ich gar nicht alles erzählen.
Demütigend.
Ja, die waren ganz, ganz schlimm. Aber viele von unseren Leuten, die mit mir zusammengekommen sind und die auch mit ihren Eltern gekommen sind, haben nach ihren Eltern gesucht, ja, und sie haben sie nicht gefunden, ja.
Es waren, wie man heute weiß, nur 15-20%, die zu Zwangsarbeit herangezogen wurden, die anderen wurden direkt ins Gas geschickt.
Also die Leute, die auf die Autos gestiegen sind, sind alle in die Gaskammer gefahren.
Sie selbst mussten dann Zwangsarbeit leisten. Wie sah die in Ihrem Fall aus? Was mussten Sie machen?
Ich musste ganz schwere Steine schleppen, von einer Seite eines Feldes auf die andere Seite des Feldes bringen. Und am nächsten Tag musste man dieselben Steine wieder zurückbringen. Es war eine völlig sinnlose Arbeit. Anscheinend hatten die Nazis damals keine Arbeit für uns, aber ihre Devise war Vernichtung durch Arbeit. Ich war schon am Ende meiner Kräfte.
Sie haben das 4 Wochen durchgehalten?
Ja, ungefähr.
Und wussten, wenn Sie nicht mehr können, dann wird man Sie erschießen?
Ja, ich habe gedacht, ich schaffe das nicht.
Dann kam das große Glück für Sie. Es wurden Musikerinnen gesucht für das Mädchenorchester in Auschwitz. Sie kommen aus einer sehr musikalischen Familie. Ihr Vater war Kantor. Sie selbst haben Klavier gespielt, sehr gut. Klavier gab es aber dann nicht in dem Mädchenorchester, sondern es gab nur ein Akkordeon. Sie haben gesagt, ich kann dieses Akkordeon spielen, obwohl Sie noch nie vorher ein Akkordeon in der Hand gehabt haben. Wie haben Sie das hingekriegt?
Ich weiß das wirklich nicht. Wenn ich nicht so ein gutes Gehör gehabt hätte, dann hätte ich das nicht geschafft. Diese Dirigentin, der ich gesagt habe, ich kann Akkordeon spielen, obwohl das gelogen war, die sagte zu mir, spiel mir mal den deutschen Schlager vor, du hast Glück bei den Frauen Bellamy. Diesen Schlager kannte ich. Ich habe zu ihr gesagt, ich habe schon so lange nicht mehr Akkordeon gespielt. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Ich bin in eine Ecke gegangen mit dem Akkordeon und habe das ausprobiert. Rechte Seite war überhaupt kein Problem, das habe ich natürlich sofort, konnte ich das spielen. Ich habe dann gesagt, also was sind denn diese Knöpfe da auf der anderen Seite? Das sind die Bässe, ja. Ich musste ja die Bässe auch benutzen. Wenn ich nicht so ein gutes Gehör gehabt hätte, hätte ich das nicht geschafft.
Keine Chance gehabt.
Das war mein Glück.
Zu welchen Anlässen hat dieses Mädchenorchester gespielt?
Also wir haben erstmal gespielt morgens, wenn die Arbeitskolonnen ausmarschiert sind. Die mussten dann mit unserer Musik, es waren ja nur Märsche, oder, die wir gespielt haben, ja, mussten sie im Gleichschritt Marsch, mussten sie laufen. Und das war für uns also eine ganz schlimme Sache, weil ich zum Beispiel wusste, die gehen zu einer ganz schrecklichen Arbeit, weil ich das ja vorher schon ertragen hatte. Das war schlimm.
Noch schlimmer war wahrscheinlich, sie mussten ja, glaube ich, auch spielen, wenn neue Züge ankamen.
Ja, das hat die SS sich dann nachher einfallen lassen. Da mussten wir am Tor stehen und mussten spielen. Und die ganzen Menschen, die in diesen Zügen waren, aus ganz Europa, wir wussten genau, dass diese Züge in die Gaskammer gehen. Das war für uns das Allerschlimmste, weil es war so alles so aussichtslos. Ja, man konnte nichts dagegen tun. Man konnte die Menschen, die da ankamen, nicht warnen. Hinter uns stand die SS mit ihren Gewehren. Wenn wir nicht gespielt hätten, hätten sie uns abgeknallt. Also wir haben mit Tränen in den Augen haben wir da gestanden und haben gespielt. Also ich sage immer, das war das Schlimmste, was ich erlebt habe.
Wie hält man sowas aus, Frau Bejarano? Wie haben Sie das ausgehalten in so einem Moment?
Man musste das aushalten.
Es gab einige Mädchen, die das nicht ausgehalten haben, die dann Selbstmord begangen haben, auch damals. Ja. Die sind in den Elektrozaun gerannt.
Ja, furchtbar.
Gab es irgendeinen konkreten Gedanken, der Sie am Leben gehalten hat?
Ich habe immer gesagt, wir müssen das überleben. Ich habe das immer zu meinen Freundinnen gesagt, mit denen ich zusammen nach Auschwitz gekommen bin. Ihr müsst es aushalten. Wir müssen das überleben. Wir müssen uns rächen an diesen schrecklichen Menschen, die sowas den anderen Menschen antun.
Was ich nicht verstehe, Sie hatten nach 7 Monaten, hatten Sie die Gelegenheit, Auschwitz zu verlassen?
Ja.
Da wurde nämlich gesagt, dass Juden mit arischem Blut gesucht wurden, um in einem anderen Arbeitslager zu arbeiten. Und Ihre Großmutter war Christin.
Ja.
Sie haben sich aber nicht gleich gemeldet. Warum nicht?
Natürlich habe ich mich gleich gemeldet.
Sie haben aber, glaube ich, erst noch Rücksprache gehalten mit Ihren Freundinnen,
oder?
Naja,
also ich habe gesagt, ich will das nicht. Ich will mit euch zusammenbleiben. Aber meine Freundinnen haben dann gesagt, du musst versuchen, aus Auschwitz rauszukommen, damit du später den Menschen erzählen kannst, was für schreckliche Verbrechen an uns begangen wurde. Das hat mich irgendwie überzeugt. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ihr meint, dass ich das machen soll, dann tue ich das. Und dann habe ich mich gemeldet. Es haben sich 70 Frauen gemeldet, die sogenanntes arisches Blut in den Adern hatten. Und diese 70 Frauen sind dann aus Auschwitz rausgekommen und sind mit einem Zug nach Ravensbrück. Auch ein großes, schlimmes Konzentrationslager. Aber zu der Zeit war es noch kein Vernichtungslager. Später gab es dort auch Gaskammern und viele Leute sind auch dort vergast worden. Aber am Anfang, als wir dorthin kamen, war es nur ein Konzentrationslager.
Als die Alliierten dann später näher rückten, 1945, da wurden sie gemeinsam mit anderen Lagerinsassen auf einer berüchtigten Todesmärsche geschickt. Wer hinfiel, wurde erschossen. Sie haben es geschafft zu fliehen, zusammen mit Freundinnen. Wie haben Sie das hingekriegt?
Es war so, dass wir gehört haben, dass ein SS-Mann hat zu einem anderen SS-Mann gesagt, es darf nicht mehr geschossen werden. Es war ja so, wer nicht mehr laufen konnte, wurde erschossen. Die Leute haben auf der Straße gelegen, tot. Und natürlich hatte man immer Angst, ich bin die Nächste. Wer weiß, wie lange ich das noch aushalten kann? Wie lange kann ich noch so laufen? Wir waren ja sehr, sehr lange unterwegs, 5 Tage, 6 Tage. Ich habe einfach zu meinen Freundinnen gesagt, wo gehen wir eigentlich hin? Kein Mensch wusste, wohin dieser Transport geht. Was machen die mit uns? Und da wir da in Mecklenburg waren, auf dem Wege zur Ostsee, haben wir natürlich gedacht, die wollen uns ertrinken dort. Dann haben wir gesagt, in der nächsten Gelegenheit versuchen wir, von dieser Kolonne wegzukommen. Und dann haben wir abgemacht, wir waren immer zu siebt in einer Reihe. Und dann haben wir abgemacht, dass wenn wir durch einen Wald marschieren, soll sich jeder einzeln hinter einem Baum verstecken. Aber nicht gemeinsam, sondern immer einzeln. Und das haben wir dann gemacht.
Und es hat geklappt.
Ja. Und wir haben ja schon vorher in Ravensbrück, da gab es kommunistische Gefangene. Diese kommunistischen Frauen haben uns den Tipp gegeben, zieht unter eurer Sträflingskleidung private Kleidung an. Und das konnte man konnte sich das organisieren. Und das haben wir auch gemacht. Und als wir dann in diesem Wald waren, haben wir unsere Sträflingskleidung ausgezogen und standen dann in Zivil da. Und das war ein großes Glück für uns.
Weil sie dann eher entkommen konnten.
Denn die SS hat immer noch gekämpft in den Wäldern. Und dann sind wir konfrontiert worden. Also erst mit Russen und dann mit Amerikanern.
Da wussten Sie, Sie sind in Sicherheit.
Ja.
Und das ist vorbei für Sie.
Ja.
Sie haben dann nach dem Krieg erfahren, dass Ihre Eltern tot sind, dass die umgebracht wurden und haben damals für sich beschlossen, ich will raus aus Deutschland. Ich ziehe nach Israel nach dem Krieg. Wenn man sich Ihren Lebensverlauf in Israel anschaut, dann klingt das ja erstmal alles ganz glücklich. Sie haben eine Gesangsausbildung gemacht, Sie haben in einem tollen Chor gesungen, Sie haben in dem Chor auch Ihren Mann kennengelernt, den Sie sehr geliebt haben, haben mit ihm zusammen zwei Kinder bekommen. Wie stark konnten Sie denn das verdrängen, was in Deutschland passiert war vorher?
Ich habe es nie verdrängt. Das ist immer in meinem Kopf drin.
Aber Sie haben lange nicht drüber gesprochen.
Ich habe lange nicht darüber gesprochen. Ich wollte nicht darüber sprechen. Über diese ganzen schrecklichen Dinge, die ich erlebt habe, habe ich einmal meiner Schwester, die schon in Palästina war, ihr und ihrem Mann, habe ich eine ganze Nacht und einen ganzen Tag mit meiner Freundin gemeinsam, habe ich erzählt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss. Ich will mich nicht mehr daran erinnern. Ich will nicht mehr.
Was haben Sie denn gesagt, wenn Ihr Mann oder Ihre Kinder nachgefragt haben?
Die haben eben nicht nachgefragt, weil mein Mann wollte mich nicht damit belasten. Der wusste ganz viel durch Bücher, er hat ganz, ganz viel gelesen über Auschwitz und er wusste, dass ich in Auschwitz war. Aber er wollte einfach keine Fragen stellen. Und ich wollte meinen Kindern auch nichts erzählen, weil ich sie nicht belasten wollte. Also ich habe meinen Kindern gar nichts erzählt, meinem Mann habe ich auch nichts erzählt. Ich wollte einfach nicht. Erst als man mich gebeten hat und ich konfrontiert wurde mit Neonazis, da habe ich gesagt, so, jetzt ist meine Zeit gekommen.
Das war dann später in Deutschland, da sprechen wir dann auch noch drüber, dass Sie überhaupt aus Israel wieder weggegangen sind. Das erstaunt ja erstmal, wenn man Ihre Lebensgeschichte hört. Das hängt aber damit zusammen, dass sowohl Sie als auch Ihr Mann zwei Menschen mit ausgesprochenem Gerechtigkeitsgefühl sind, mit großem politischen Gewissen sind. Sie haben sich daran gestört, wie die Palästinenser behandelt werden in Israel. Ihr Mann war überzeugter Pazifist. Er hat gesagt, ich will nicht in den Krieg ziehen müssen. Wer von Ihnen beiden hat zuerst gesagt, lass uns nach Deutschland zurückgehen?
Es gab keinen anderen Ausweg. Ich konnte nicht in ein anderes Land gehen mit einer ganzen Familie. Wenn man keine Hilfe bekommt, dann kann man in einem anderen Land, in dem man noch nicht mal die Sprache kennt, kann man einfach nicht leben. Und ich habe gesagt, wenn wir in Israel nicht mehr leben können, weil mein Mann sonst eben in den Knast gewandert wäre, wenn er nicht in den Krieg gezogen wäre. Wir hatten überhaupt gar keinen anderen Ausweg. Wir mussten weg.
Dann in ein Land, wo ich die Sprache zumindest kenne.
Ja, und dann habe ich gesagt, guck mal, ich bin Deutsche, ich bin deutschsprachig und ich kenne mich aus in Deutschland nur. Ich gehe nach Deutschland mit einer Bedingung. Ich will nicht mehr in diese Städte ziehen, in denen ich früher mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern gelebt habe. Das hätte ich nicht ausgehalten. Und wir haben, als wir noch in Israel waren, da haben wir Freunde gehabt, die sind vor uns aus Israel weggegangen, nach Hamburg. Und die haben uns immer Briefe geschrieben, haben geschrieben, es gibt keine Nazis mehr und es ist ganz wunderbar und Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Kommt doch nach Hamburg. Dann haben wir gesagt, gut, okay.
Also Sie und Ihr Mann haben viel gearbeitet in Deutschland. Sie haben unter anderem eine Boutique dann betrieben und dann kam es zu dieser Situation 1974, die Sie eben schon mal kurz angedeutet hatten. Die NPD hatte einen Werbestand vor ihrer Boutique aufgebaut. Mhm. Sie haben gedacht, es kann doch nicht wahr sein, sind rausgegangen, um mit denen zu reden. Wie haben die auf Sie reagiert?
Ja gut, also das waren also Neonazis. Die haben da also einen Tisch aufgestellt und ich bin rausgegangen und habe geguckt, was da auf dem Tisch liegt überhaupt. Wer ist das überhaupt, diese Leute? Und da habe ich festgestellt, das ist die NPD. Und das hat mich also schockiert. Wie kann man sowas machen? Und ich habe gedacht, es gibt keine Nazis mehr hier. Und dann zum Schluss gab es dann auch noch die Polizei, die angekommen ist. Die Polizisten haben sich vor die Nazis gestellt und haben die Nazis geschützt. Vor Demonstranten, die angekommen sind mit Transparenten, wo drauf gestanden hat, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut, ja. Aber über die Polizei habe ich mich natürlich wahnsinnig geärgert. Und dann bin ich zu einem von diesen Polizisten gegangen und habe gesagt, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich hier? Wen schützen Sie hier? Ja? Sie schützen die Leute, die Deutschland ins Unglück gebracht haben. Diese Nazis, die schützen sie. Und mit Knüppeln gehen sie auf die Demonstranten los, die gegen diese Nazis demonstrieren. Da hat der zu mir gesagt, gehen Sie wieder in Ihre Boutique, sonst kriegen Sie noch einen Herzinfarkt. Und das hat mich noch mehr geärgert. Ja.
Da war Ihnen klar, kann ich den Mund nicht mehr halten. Jetzt muss ich mich politisch engagieren.
Ja, dann habe ich den so am Revers gepackt. Ja. Und dann hat er zu mir gesagt, lassen Sie mich sofort los. Wenn Sie mich nicht sofort loslassen, dann werde ich Sie verhaften. Da habe ich gesagt, das können Sie ruhig, Sie können mich ruhig verhaften. Ich habe Schlimmeres erlebt. Ich war in Auschwitz. Da hat einer von den Nazis hat sich eingemischt und hat gesagt, zu dem Polizisten, die Frau, die müssen Sie jetzt verhaften, weil sie war in Auschwitz. Und wenn sie in Auschwitz war, dann war sie eine Verbrecherin. Alle diejenigen, die in Auschwitz eingesperrt waren, das waren alles Verbrecher. Da war ich fertig, da habe ich gesagt, so, jetzt kann ich nicht mehr.
Jetzt kann ich nicht mehr schweigen.
Nein.
Sie haben dann angefangen, sich politisch zu engagieren.
Jetzt gehe ich zurück in meine Boutique. Ja, und habe sofort angefangen, mein Buch zu schreiben.
Und Sie haben sich bei der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes engagiert, sind heute noch Ehrenvorsitzende. Ja. Sie haben außerdem 1986 das Auschwitz-Komitee für die Bundesrepublik Deutschland mitbegründet, haben also eine ganze Menge Dinge gemacht, haben außerdem stark als Musikerin natürlich auf Musik gesetzt im Kampf gegen Rechts, seit 10 Jahren jetzt auf Hip-Hop mit der Microphone-Mafia zusammen. Wie war das für Sie, als plötzlich eine Hip-Hop-Gruppe bei Ihnen anrief und gesagt haben, Frau Bejarano, wollen Sie mit uns zusammen Musik machen? Wussten Sie denn, was Hip-Hop ist?
Ich hatte überhaupt keine Ahnung und auch war das eigentlich so. Erstmal haben sie angerufen und dann hat mein Sohn dann gesagt, meine Mutter wird nicht mit irgendwelchen Rappern auftreten. Das kann er sich einfach nicht vorstellen. Ja, und dann war das aber so, dass diese Rapper gesagt haben, schickt doch uns mal eine CD, wir werden darauf rappen. Ja, und vielleicht wird euch das ja überzeugen. Mein Sohn hat dann denen eine CD geschickt. Die haben auf die Lieder, die ich gesungen habe, wunderbare Texte gemacht. Und mich hat das fasziniert, dass man also mit solchen Liedern, das waren ja meistens jiddische Lieder, Lieder in der jiddischen Sprache oder Antikriegslieder zum Beispiel, die wir gesungen haben. Und dann haben die so wunderbare Texte gemacht, ja. Und da hat Joram, also mein Sohn, dann gesagt, eure Texte sind wunderbar, vielleicht könnt ihr ja meine Mutter überzeugen. Ruft sie doch mal an. Und da hat der Kutlu, also einer von den Rappern, hat mich angerufen und hat gesagt, hallo, mein Name ist Kutlu Yurtseven und ich bin von der Gruppe Mikrofon Mafia. Und da habe ich erst mal geschwiegen und plötzlich habe ich dann ganz laut ins Telefon gesprochen, warum ruft die Mafia mich an? Und da hat der gesagt, ja, wir sind doch nicht die Mafia, wir nennen uns Mikrofon Mafia. Da habe ich gesagt, das ist ein ganz idiotischer Name.
Ja. Da war das Eis gebrochen.
Ein blöder Name. Ja. Ja, und was wollen Sie denn eigentlich? Ja? Ja, wir wollen mit Ihnen zusammen etwas machen. Und es war damals eine Sache, dass wir gehört haben, dass in vielen Schulen irgendwelche CDs im Umlauf sind von diesen Nazis mit ganz schrecklichen Texten und die wollten etwas entgegenbringen.
Und es wurde eine Riesenerfolgsgeschichte, ne?
Da habe ich gesagt, bitte, also wenn ihr unbedingt kommt, dann müsst ihr mir erstmal erklären, was das überhaupt ist, Rapper. Ich kenne das überhaupt gar nicht, ich habe keine Ahnung. Und dann ist er an einem Tag, ist er dann zu mir gekommen. Dann hat er mir erstmal erklärt, was das heißt, Rappen. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht kann man damit die Jugend erreichen. Ich versuche das mal.
Und es hat geklappt.
Ja,
Sie
bis
sind
heute.
Auch fürs Jahr 2020 sind schon einige Konzerte geplant.
Ja.
Vor 3 Jahren waren Sie sogar in Kuba auf Konzerttournee.
Ja, ja.
Das war die weiteste, die Sie bisher gehabt haben.
Ja, ich war in Kuba. Ganz wunderbar. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Wir passen sehr gut zusammen. Also ich mit meiner Geschichte, als wir noch vollständig waren, gab es einen Italiener, einen Türken, der Joram und ich. Ja, und Edna. Ja, also wir waren
Tochter,
also Israelis. Und dann 3 Generationen auf der Bühne und 3 Religionen auf der Bühne. Also Juden, Christen und
Moslems.
Und das hat mich irgendwie angetönt. Ja, da habe ich gesagt, oh, das ist doch eine tolle Sache. Da kann man den Leuten mal erklären, wie gut man miteinander auskommen kann, wenn man es nur will.
Als wir uns vor 7 Jahren zum letzten Mal unterhalten haben, da war die politische Landschaft in Deutschland noch eine andere. Da gab es die AfD noch nicht in ihrer heutigen Form. Mhm. Die bürgerlichen Parteien hatten noch nicht solche erdrutschartigen Verluste erlitten wie heute. Wie sehr hat sich Deutschland in diesen 7 Jahren in Ihren Augen verändert?
Sehr verändert, ja. Es hat sich sehr verändert. Und ich muss ehrlich sagen, also ich hätte das nie geglaubt. Ich hätte nie gedacht, ja, dass noch mal so etwas kommen kann. Dass da Nazis auf der Straße rumschreien können und Hitlergrüße schreien und alles Mögliche. Das hätte ich nie gedacht.
Ja. Wie sehr macht Ihnen das Angst, was Sie beobachten?
Das ist eben das Schlimme, ja. Ich sehe da ziemlich schwarz. Dieser Rassismus und dieser Faschismus, der wieder aufkommt. Nicht nur in Deutschland ist es so, es ist in der ganzen Welt so. Und das beunruhigt mich sehr. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl dabei. Ich habe so ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, wenn die Regierung nichts dagegen tut, dann müssen die Menschen, alle Menschen, müssen etwas dagegen tun. Der Kapitalismus erzieht die Menschen zum Egoismus. Alle wollen sie immer nur noch mehr haben. Die wollen nichts abgeben von dem, was sie haben. Sie haben Angst, dass irgendwelche Ausländer hierher kommen und uns ausbeuten. Es ist eine Katastrophe, was sich hier tut. Und wenn man nicht dagegen angeht und man nicht sagt, jeder Einzelne nicht sagt, und wenn man wieder anfängt zu schweigen über das, was jetzt passiert, dann sehe ich sehr schwarz.
Was für ein Deutschland wünschen Sie sich denn für sich und für Ihre Enkel und Ihre Kinder, die hier leben?
Ich wünsche mir natürlich Frieden. Ich weiß nicht, was man machen kann. Ich habe auch keine Ahnung. Aber man kann doch etwas machen, indem man eben nicht mehr schweigt über diese Situation, die wir heute haben. Das ist das, was ich immer den Schülern in den Schulen sage. Ihr habt keine Schuld, aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts darüber wissen wollt. Ihr dürft jetzt nicht schweigen. Ihr müsst dagegen angehen.
Frau Bejarano, Sie tun das nach bestem Wissen und Gewissen. Sie kämpfen nach wie vor gegen das Unrecht und machen den Mund auf. Ich habe ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute haben. Ich ziehe das mal hinter meinem Rücken hervor. Und zwar ist es ein Buch eines großartigen Autors, den wir auch mal zu Gast in Leute hatten. Rafik Shami, nämlich der deutsch-syrische Autor. Es ist handsigniert, eine Handvoller Sterne heißt es, und beschreibt unter anderem das Zusammenleben in einer Stadt, in der Menschen verschiedener Nationalitäten auf wundervoll friedfertige Art und Weise zusammenleben. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Lesen und alles Gute für Ihre Zukunft, für Ihre Musik, die Sie machen, für Ihr Engagement.
Es gibt übrigens auch in Israel so einen Anfang. Es gibt Israelis und Palästinenser, die gemeinsam in einem Dorf zusammenleben und wunderbar harmonieren. Das freut mich sehr.
Es geht, wenn man nur möchte.
Ja.
Dankeschön, Frau Bejarano.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.